You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten vom 19. September 2024. Heute steigen wir ein mit Infos zur Neonazi-Kampfsporttruppe Knockout 51, der Abschiebehaftanstalt in Sachsen-Anhalt und dem rassistischen Bombenbauer von Halle. Danach widmen wir uns in einer ausführlichen Meldung den CSDs, die am Wochenende vom 13. bis 15. September stattfanden. Anschließend geht es dann, wie üblich, mit den Opfern rechter Gewalt weiter, bevor wir euch zum Abschluss noch einige spannende Veranstaltungshinweise an die Hand geben werden. Doch zuvor erstmal zu den Kurzmeldungen. Rechtsradikale Knockout 51 arbeitet mit der Polizei zusammen. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt erneut die Zusammenarbeit sechs Thüringer PolizistInnen mit der rechtsradikalen Gruppierung Knockout 51. Fünf berufstätige Beamte werden beschuldigt, Informationen an Knockout 51 weitergegeben zu haben. Einem weiteren Beamten wird vorgeworfen, Mitglied von Knockout 51 zu sein. Bereits im Juli verurteilte die Staatsschutzkammer am Oberlandesgericht Jena vier Männer der rechtsextremen Knockout 51 zu Haftstrafen. Der Generalbundesanwalt legte Revision ein, da er der Ansicht sei, die Gruppierung sei überdies eine Terrorgruppe und deshalb sei das Urteil zu milde. Seit 2022 wird Knockout 51 als gewaltbereite neonazistische Vereinigung mit demokratiefeindlicher Zielsetzung vom Thüringer Verfassungsschutz geführt. Bombenbauer vor Gericht. Wie im April berichtet wurde, kam es in Halle-Saale zu einer Festnahme eines Mannes, welcher Leute auf der Straße rassistisch beleidigte und mit einer Pistolenattrappe bedrohte. Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei ihm dann 7 Kilogramm Sprengstoff gefunden. Die Anklage gegen ihn sei an der Staatsschutzkammer am Landgericht der Saale-Stadt erhoben worden. Diese ist den Angaben nach für bestimmte staatsgefährdende Delikte zuständig. Die Kammer werde die Anklage nun prüfen und darüber entscheiden, ob ein Prozess eröffnet werde, hieß es. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe. Neue Abschiebehaftanstalt in Sachsen-Anhalt. Laut Sprecherin des Innenministeriums soll in Volkstedt im Kreis Mansfeld-Südharz die Anstalt entstehen. Alleine im vergangenen Jahr wurden 535 Menschen zumeist nach Georgien und Nordmazedonien abgeschoben. In den bisherigen Jahren musste Sachsen-Anhalt mit anderen Bundesländern kooperieren. Grundsätzlich ist in Deutschland ein Strafverfahren Voraussetzung für eine Haft. Doch ein solches haben die Insassen meist nicht durchlaufen. Sie sind in den Anstalten, weil sie Deutschland verlassen müssen und weil eine Behörde und ein Richter Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam angeordnet haben. Wenn sich Geflüchtete etwa mit falschen Papieren ausweisen oder wenn sie die Bundesrepublik verlassen möchten, aber Fluchtgefahr besteht, wird Abschiebehaft angeordnet. Rassismus in der Polizei. Astrid Jakobsen und Jens Bergmann, beide ProfessorInnen an der Polizeiakademie Niedersachsen, haben die Polizei Niedersachsen bei ihrer Arbeit begleitet und analysiert, welche Risiken rassistischer Diskriminierung es im polizeilichen Arbeitsalltag gibt. Im Ergebnis haben die ForscherInnen mehrere Momente bei den Arbeitsprozessen der Polizei gefunden, die rassistische Diskriminierung begünstigen. Dazu gehören anlasslose Kontrollen oder Observationen. Die Ursachen sind nicht persönliche Einstellungen, Überarbeitung oder Angst, sondern Arbeitsprozesse selbst. Bedrohungslage bei CSDs in Deutschland bleibt unverändert hoch. Lage in Polen verbessert sich deutlich. Auch am vergangenen Wochenende fanden wieder in ganz Deutschland CSDs statt. Darunter in Wismar, Wolfsburg, Halle-Saale, Dortmund und auch in Frankfurt-Oder mit Start der Demo in Slubice. In fast allen Städten gab es Gegenproteste von Rechtsradikalen, weswegen die Polizei in vielen Städten mit einem Großaufgebot vor Ort war. In Wismar beteiligten sich rund 200 gewaltbereite Neonazis an einer nicht angemeldeten Demo, um den ersten CSD in der Stadt zu stören. An diesem beteiligten sich wiederum, ungeachtet der Drohgebärden von rechts, rund 2000 Menschen. Bereits im Vorfeld kam es zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten am Wismarer Bahnhof, an denen Polizeiangaben zufolge mehrere Menschen beteiligt waren. Beim Versuch, die Situation aufzulösen, wurde ein Beamter von einem Neonazi mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt. Außerdem fanden die Beamten bei zwei Jugendlichen, die sich auf dem Weg zur Gegendemo befanden, ein Butterfly-Messer und eine Schreckschusswaffe. Auch von Seiten der Polizei gab es wieder Übergriffe. So wurde der Chefredakteur von Katapult mit einem Schlagstock attackiert, nachdem er die gewaltsame Festnahme einer CSD-Teilnehmerin aufnehmen wollte. Er selbst bezeichnete den Angriff als gewaltsamen Eingriff in die Pressefreiheit. Lautstarke Ich-bin-Presserufe wurden vom Beamten mehrfach ignoriert. Doch nicht nur in Wismar gab es Zwischenfälle. Auch in Wolfsburg gab es Mobilmachungen durch gewaltbereite Neonazis. In Wolfsburg selbst scheiterten sie allerdings kläglich an ihren geplanten Störaktionen und die 500 Menschen konnten friedlich den CSD feiern. Dafür ereignete sich im unweit entfernten Gifhorn ein brutaler Angriff. Eine Gruppe aus 15 Neonazis, die sich zuvor beim CSD Wolfsburg aufgehalten hatte, geriet dort mit zwei Schwestern aneinander, die zuvor beim CSD Wolfsburg gefeiert hatten. An einer Bushaltestelle eskalierte dann der Streit und mehrere Täter traten auf eine der Schwestern ein. Nach dem brutalen Übergriff steht nun die Polizei Gifhorn in der Kritik, da sie durchaus von der gewaltbereiten Neonazi-Gruppe wussten. So wurden sie darüber zuvor von der Polizei in Wolfsburg informiert. In Dortmund waren im Vorfeld ebenfalls Drohgebärden von rechts zu hören gewesen. Am Dortmunder U versammelten sich 50 Neonazis stolz unter der Reichsflagge, wurden dann aber von einer Hundertschaft PolizistInnen umstellt. Zwischenfälle wie in Wismar und Wolfsburg blieben somit aus. Bezeichnend für die Situation für Queers in Deutschland waren allerdings Kinder, die während des Demo-Umzugs Eier auf die TeilnehmerInnen werfen wollten. Auch Halle blieb von rechten Gegenprotesten nicht verschont. So riefen unter anderem die JN, Jugendorganisation der Heimat, ehemals NPD, zu Störaktionen auf. Dennoch war die Stimmung auf dem CSD ausgelassen. Lex Keck, OrganisatorIn beim BBZ Lebensart e.V., beschreibt die Stimmung auf dem CSD wie folgt.
Nach der zugegebenen angespannten Stimmung im Vorfeld, eben aufgrund der mehrfachen Stör- und Gewaltaufrufe von rechtsextremer Seite, können wir für den Veranstaltungstag selbst zum Glück eine durchweg positive Bilanz ziehen. Die Stimmung vor Ort war sehr ausgelassen, war vor allem sehr friedlich und bei bestem Wetter gab es ein hohes Besuchsaufkommen bei unserem Straßenfest auf dem Marktplatz. Mit mehr als 20 Ständen von verschiedenen Organisationen, wo sich die Menschen informieren konnten. Und es gab auch ein Bundesbühnenprogramm mit Gesprächsrunden und vielen musikalischen Live-Acts, die bis in die Abendstunden für gute Unterhaltung sorgten. Und auch die Demonstration am Nachmittag durch die Stadt war für die rund 4000 Teilnehmenden sehr mitreißend und kraftvoll.
So Lex Keck, OrganisatorIn beim BBZ Lebensart e.V., die das Straßenfest auf dem CSD Halle organisiert haben. Doch nicht nur beim Straßenfest und der Demo selbst versammelten sich jede Menge Menschen. Denn den erwähnten neonazistischen Gegenprotesten stellten sich mutige AntifaschistInnen entgegen. Lex Keck vom BBZ Lebensart berichtet vom antifaschistischen Widerstand.
Ja, wir hatten in jedem Fall eine tatkräftige Unterstützung, vor allem von Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage, die wirklich groß aufgerufen haben zu Solidarität und zum Gegenprotest gegen eben die neonazistische Mobilisierung. Und am Tag selbst kamen dann mehr als 300 Personen in die Stadt und sind dem Aufruf gefolgt und stellten sich vor allem am Hauptbahnhof erfolgreich, aber auch gewaltfrei den Neonazis entgegen. So konnte zum Glück verhindert werden, dass die angemeldete Demonstration wie geplant stattfand.
In der Folge mussten die Neonazis dann um 13 Uhr abreisen, noch bevor der eigentliche CSD überhaupt losging. Während auf dem CSD also munter gefeiert wurde, schafften es die Neonazis nicht mal über den Hauptbahnhof hinaus. Auch die VeranstalterInnen ziehen ein mehr als positives Fazit.
Zum einen haben wir natürlich erwartet, dass sehr viele Menschen kommen und die Erwartung wurde natürlich auch erfüllt. Also wir gehen jetzt von 4000 Menschen aus auf unsere Demo. Und dann war natürlich die Erwartung auch, dass wir die Nazis, die Faschos, die sich angekündigt haben für heute, möglichst fern vom Veranstaltungsort auftauchen und dort eben vielleicht auch gehindert werden, eben zur Demo zu kommen, zu den Teilnehmenden zu kommen. Und auch das hat geklappt. Insofern, alle Erwartungen wurden erfüllt. Es war ein politischer CSD, es war ein lauter, bunter CSD mit sehr viel Musik und mit Feiern und mit allem, mit Party, was man sich eben erwartet. Also insofern, ja, ich fand es ganz großartig.
Doch nicht nur in Deutschland fanden an diesem Wochenende CSDs statt. Auch in der Grenzregion Polen-Słubice fand ein Demo-Umzug statt. Dieser startete in Słubice und endete in Frankfurt-Oder. Markus Löw, Vorstandsmitglied vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, schilderte die Stimmung und das Programm. Er hat den CSD von Słubice nach Frankfurt-Oder begleitet.
Naja, also die Stimmung war wirklich gut gewesen. Es war auch sehr wohlwollend aufgenommen worden, dass sowohl die Bürgermeister von Słubice als auch der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder mit an der Demonstration teilgenommen haben. Zum ersten Mal beide. Das war ist Novum und ist sehr gut angekommen. Ich fand auch dann die Abschlussveranstaltung fand in einer guten Stimmung statt. Und wir waren guten Mutes. Das Wetter hat gestimmt, also war wirklich ein wunderbares Event. Ich glaube auch, dass die Botschaften rübergekommen sind. Für mich ist es ohnehin eine tolle Sache, über die Stadtbrücke von Frankfurt-Oder solch eine Demonstration begleiten zu dürfen. Ist ja nicht so ganz was Selbstverständliches, dass man über diese Brücke so unbeschwert gehen kann und dann auch noch mit einer politischen Botschaft. Also das war wirklich auch ein tolles Feeling.
Die Stimmung war also auch hier mehr als ausgelassen. Dennoch unterscheidet sich dieser CSD von allen anderen, die am vergangenen Wochenende und auch davor stattfanden. Auf die Frage nach potenziellen Aktionen durch Neonazis und anderweitige Rechtsradikale hat Löw nämlich eine unerwartete Antwort gegeben.
Also ich habe keine wahrgenommen. Frankfurt-Oder war auch an diesem Wochenende nicht ganz so gut mit der Bahn erreichbar, weil der RE1 ja nicht durchgefahren ist. Vielleicht hat das so manche Leute, die hier etwas für Unruhe sorgen wollten, nach Schwerin verschifft, weiß ich jetzt nicht. Also hier in Frankfurt-Oder und Zwobitsche ist es eine gute festliche Stimmung gewesen mit einer klaren politischen Botschaft und die konnte auch in einer friedlichen Atmosphäre verkündet werden. Also wir hatten oder ich hatte keinen Gegenprotest wahrnehmen können.
Der verhaltene Gegenprotest bezieht sich allerdings nicht nur auf den CSD in Zwobitsche und Frankfurt. Abschließend richtet Löw seinen Blick nämlich auf die Situation in ganz Polen und vergleicht sie mit der aktuellen Situation für Queers in Deutschland. Dabei beschreibt er zumindest für Polen eine ungewohnt aufbauende Tendenz.
Also ich sag's mal so, wenn ich mit der polnischen Seite anfange, dann hat sich die Bedrohung von Pride-Paraden, von queeren Events verringert. Also da hatten wir ja auch schlimme Auswüchse. Die freiheitliche Meinungsäußerung ist dort immens von Rechtsradikalen bedroht worden. Das habe ich dieses Jahr nicht so wahrgenommen und das gilt auch für ganz Polen. Also da hat sich in Polen eine etwas andere Dynamik ergeben, vielleicht auch im Zusammenhang mit der neuen Regierung. Das nehme ich sehr mit Wohlwollen und Freude wahr, dass in Polen durchaus heute freier demonstriert werden kann, öffentlicher gesprochen werden kann und habe da eigentlich ein positives Gefühl, dass sich das auch so weiterentwickelt. Leider muss ich dann sagen, in Deutschland habe ich genau das Gegenteil wahrgenommen, auch mit Bautzen, Schwerin, auch in Leipzig. In Deutschland gibt es gewaltbereite Menschen, die die freie Meinungsäußerung gerne einschränken wollten. Hier bin ich ganz klar bei der Botschaft des Grundgesetzes. Alle Menschen haben das Recht, sich frei zu äußern. Es gibt eine Demonstrationsfreiheit und diese darf auch durch Einschüchterung nicht eingeschränkt werden. Queere Menschen haben auch das Recht zu, überall in Deutschland, auch in Bautzen, auch in Zittau, auch in Pirna und in Zwobitsche und Frankfurt-Oder. Dieses Recht besteht und für dieses Recht werden wir auch eintreten, ganz im Sinne des Grundgesetzes.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Malte Lerch. Der obdachlose Malte Lerch wurde am 12. September 2000 in Schleswig von zwei Neonazis erschlagen. Vor der tödlichen Attacke hatten die beiden Neonazis mit ihm zusammen Alkohol konsumiert. Dann brach ein Streit aus, in dem die beiden Rechtsradikalen ihn zusammenschlugen und sterben ließen. Die beiden Täter wurden im Juli 2001 vor dem Landgericht Flensburg wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu jeweils 7 Jahren Haft verurteilt. Obwohl die Kritik Malte Lerchs an der rechten Szene der Anlass für den Gewaltexzess war und dieser außerdem als Wohnungsloser einem rechten Feindbild entsprach, erkannte das Gericht kein rechtes Tatmotiv. Der Mord an Malte Lerch wurde noch im Jahr 2001 von der Bundesregierung als vollendetes rechtes Tötungsdelikt anerkannt. Wir erinnern an Wolfgang Auch. Der in Schwedt lebende Wolfgang Auch wird am 16. September 1991 von einer Gruppe 8 junger Neonazis über Stunden verspottet, geschlagen und misshandelt. Im Laufe der Tat inszeniert die Gruppe Neonazis einen Verhör, bei dem er geschlagen wird, wenn seine Antworten nicht den politischen Ansichten der Täter entsprechen. Am 22. September 1991 verstirbt er im Alter von 28 Jahren im Klinikum Uckermark an seinen schweren Verletzungen. Erst im März 1993 verurteilt das Bezirksgericht Frankfurt-Oder 7 der Täter zu Bewährungsstrafen zwischen 8 Monaten und 2 Jahren. Weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft gehen von einer rechten Tat aus. Laut Staatsanwalt sei eine politische Motivation erst nach dem tödlichen Tritt und im Zusammenhang mit dem Verhör hinzugekommen. Vor Gericht spielen rechte bzw. sozialdarwinistische Bezüge keine Rolle, trotz einer Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe und psychologischer Gutachten, welche die Täter klar in der rechten Szene verorten. Wolfgang Auch ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an einen unbekannten Wohnungslosen. Am 17. September 1991 wurde er von Neonazis in Neumünster zusammengeschlagen. Er starb kurze Zeit später an den Verletzungen. Bei seiner Festnahme sind die Socken des Haupttäters blutgetränkt. Nach einer Haftstrafe von 15 Jahren attackiert der Täter im Jahr 2011 einen Geflüchteten in Lübeck. Wir erinnern an Eugenio Butnari. Am 17. September 2016 wird Eugenio Butnari vom Leiter eines Supermarktes in Berlin-Lichtenberg unter rassistischen Bemerkungen zusammengeschlagen. Nach der Tat suchte Butnari seine FreundInnen auf und berichtete von dem Angriff. Diese rieten ihm, ein Krankenhaus aufzusuchen, was Butnari aber ablehnte, da er nicht krankenversichert war und Angst vor den Behandlungskosten hatte. Nachdem seine Schmerzen schlimmer wurden, ging er 2 Tage später zu einer Arztpraxis. Der Arzt diagnostizierte einen akut lebensbedrohlichen Zustand und verlegte ihn in ein Unfallkrankenhaus, wo eine Hirnblutung festgestellt wurde. Einen Tag darauf, am 20. September 2016, verstarb Eugenio Butnari an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Der Täter wurde vor dem Landgericht Berlin wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die Tat wurde offiziell nicht als politisch motiviert bewertet. Seit 2018 engagiert sich eine lokale Initiative für ein Gedenken an Eugenio Butnari. Die AktivistInnen haben mehrere Gedenkveranstaltungen im öffentlichen Raum durchgeführt und fordern die Umbenennung des bisher namenlosen Bahnhofsvorplatzes nach dem Verstorbenen. Wir erinnern an Alexander W. Am 18. September 2021 wird Alexander W. in Idar-Oberstein mit einem Kopfschuss ermordet. Er war Student und arbeitete in der Tankstelle, um etwas dazu zu verdienen und sich seinen Führerschein zu finanzieren. An jenem Abend betrat ein Mann die Tankstelle, um Bier zu kaufen. Alexander W. bat den Kunden auf die Maskenpflicht hin, woraufhin dieser die Tankstelle mit einer drohenden Geste verließ. Nach etwa 2 Stunden kam der Mann wieder. Diesmal mit 2 Promille Alkohol im Blut und einem Revolver in der rechten Hosentasche. Wie Kameraaufzeichnungen belegen, trug er diesmal eine Maske. Er ging zum Tresen und setzte die Maske ab. Nach einer kurzen Unterhaltung zog er den Revolver und schoss Alexander W. in den Kopf. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte am 13. September 2022 den Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes und mehrfachen Verstoßes gegen die Waffengesetze. Das LKA Rheinland-Pfalz bewertete den Mord zwar als politisch motivierte Gewalttat, erkannte aber kein spezifisch rechtes Tatmotiv.
Doch zum Abschluss der Antifa-Nachrichten erhaltet ihr, wie immer, noch ein paar spannende Veranstaltungshinweise. Falls ihr heute Abend Lust auf eine gehörige Portion Gesellschaftsanalyse habt, empfehlen wir euch eine Online-Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen. Die fragt nämlich heute um 19 Uhr, ist die extreme Rechte noch zu stoppen? Soziale Ursachen der extremen Rechten und ihre Bekämpfung. Zugangsdaten zu dem Online-Vortrag mit Diskussion bekommt ihr, wenn ihr euch unter der E-Mail-Adresse anmeldung@rosalux-sachsen.de anmeldet. In Berlin findet schon seit gestern das Festival der Antifa Weitermachen im About Blank statt. Es wird unter anderem einen Kinoabend, eine Soli-Party und am Donnerstag einen antifaschistischen Sektgarten geben, wo ihr an Workshops und Vorträgen teilnehmen könnt. Ihr könnt euch außerdem beim Markt der antifaschistischen Möglichkeiten Impulse holen, wie ihr selbst wieder aktiv werden könnt, falls ihr das gerade nicht seid. Und das Highlight des Abends ist dann eine progressive Variante der sogenannten Elefantenrunde. Da werden nämlich verschiedene Größen der antifaschistischen Zivilgesellschaft die Wahlergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg live und performativ kommentiert. Am Freitag findet zudem ab 19 Uhr im Hinterhaus der Eisenbahnstraße 182 in Leipzig nach einer Sommerpause wieder der Soli-Tresen statt. Hier könnt ihr lokale Antifa-Strukturen unterstützen. Und als kleines Schmankerl ist auch der DJ 420sunset.jpg für euch am Start. Der Eintritt ist frei. Nach der Geschichte und Gegenwart linker Politik im Osten tagt von Freitag bis Sonntag der 9. antifaschistische Jugendkongress in Chemnitz. Hier könnt ihr ein ganzes Wochenende lang an theoretischen und praktischen Workshops teilnehmen und gemeinsam einen kritischen Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft linker Kämpfe werfen, mit speziellem Fokus auf Ostdeutschland. Wenn ihr den JUKO besuchen wollt, müsst ihr euch auf der Website antifaschistischer-jugendkongress.org/ dafür anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Essen und Getränke gibt es auf Spendenbasis. Am Samstag findet außerdem um 11 Uhr eine Kundgebung in Berlin statt. Und zwar gegen den Marsch für das Leben, wo radikale AbtreibungsgegnerInnen ihre antifeministische, queerfeindliche und rückwärtsgewandte Ideologie auf die Straßen tragen. Treffpunkt ist vor dem Hauptbahnhof, demonstriert wird den ganzen Tag in Mitte. Ebenfalls am Samstag, aber erst um 19 Uhr, findet in Translieb in Leipzig noch ein Filmabend zu Peter Weiß und einer möglichen Theaterästhetik des Widerstands statt. Peter Weiß war Schriftsteller und Regisseur und seine Stücke waren bekannt für die politische Einmischung und ihre Interventionen ins Zeitgeschehen. Gezeigt werden Filme, die auf den Theaterstücken von Weiß basieren und es wird gefragt, welches politische Potenzial noch heute in der Verbindung von Diskurs und Form steckt. Am Sonntag findet dann um 19 Uhr im Syndikat in Berlin-Neukölln ein Workshop zu Nazis in den Sicherheitsbehörden, ihre Netzwerke und die strukturellen Ursachen dafür statt. Vorgestellt werden die Ergebnisse der Kampagne Entnazifizierung jetzt. Es wird um strukturelle Ursachen für rechte EinzeltäterInnen und Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gehen und was man dagegen tun kann. Nächste Woche Mittwoch am 25.09. um 16 Uhr findet außerdem noch ein Rundgang in Leipzig statt zum Thema die Leipziger ArbeiterInnenbewegung in der Weimarer Republik. Dabei werden verschiedene Orte besucht, wo sich linke Parteien und Vereine in den 20er Jahren organisiert haben. Der Rundgang geht 2,5 Stunden und eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 19. September 2024. Und denkt immer daran, bleibt solide antifaschistisch.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?